SRF 1.
Punkt halb 1. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Ohne uns zum Ersten. Die SVP akzeptiert nicht, wie Ständerat und Nationalrat ihre Ausschaffungsinitiative umsetzen wollen. Ohne uns zum Zweiten. Die Milchkuh-Initiative ist im Ständerat chancenlos. Die Angst vor Steuerausfällen ist zu groß. Dann mehr neue Mitglieder, mehr Freitodbegleitungen. Die Sterbehilfeorganisation Exit meldet Rekordzahlen. Um 13 Uhr Eritrea im Nordosten Afrikas. Unser Korrespondent Patrick Wülser war im Verbotenen, im abgeschotteten Land, aus dem tausende Menschen in die Schweiz fliehen.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Land nicht gross von anderen afrikanischen Ländern. Und erst nachher, hinter der Kulisse, mit den Zwischentönen, spürt man nachher das leicht Paranoide, das ihn in diesem Land tatsächlich verfolgt.
Seine Eindrücke und Erlebnisse bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy und Isabel Meissen. Sie hat die News des Tages.
Straffällige Ausländer sollen automatisch ausgeschafft werden. Allerdings soll bei Härtefällen eine Ausnahme gemacht werden. Der Nationalrat ist mit diesem Entscheid zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative von seiner ursprünglich härteren Haltung abgekommen. Er hat sich damit dem Ständerat angepasst, gegen den Willen der SVP. Diese kritisiert die Härtefallklausel. Damit werde die heutige Ausnahmepraxis nahtlos weitergeführt. Genau das sei nicht Sinn der Sache gewesen, sagte etwa der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Und eine weitere Meldung aus dem Nationalrat. Er hat Änderungen von Kantonsverfassungen in mehreren Kantonen gewährleistet, darunter jene in Bern und im Tessin. Die Tessiner Verfassung war wegen des Verhüllungsverbots umstritten. Und die Berner Kantonsverfassung gab im Nationalrat zu reden, wegen neuer Bestimmungen rund um Einbürgerungen. Am Ende befand der Nationalrat aber auch die umstrittenen Kantonsverfassungen für bundesrechtskonform. Der Ständerat empfiehlt dem Stimmvolk mit großer Mehrheit, die sogenannte Milchkuh-Initiative abzulehnen. Die Volksinitiative mit dem Namen «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» will, dass die Einnahmen aus der Mineralölsteuer vollständig dem Straßenverkehr zugutekommen. Heute wird nur der Zuschlag der Mineralölsteuer vollumfänglich für den Straßenverkehr eingesetzt. Die Mehrheit der Ständeräte befürchtet vor allem Steuerausfälle von 1,5 Milliarden Franken. Auch der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Der Entscheid des Nationalrates steht noch aus. Die NZZ hat einen neuen Chefredaktor. Wie der Verwaltungsrat bekannt gibt, heißt er Erik Guja und hat bisher das NZZ-Auslandressort geleitet. Guja folgt auf Markus Spielmann, von dem sich die NZZ im Dezember getrennt hatte. Der Angestellten-Dachverband Angestellte Schweiz warnt die Unternehmen davor, überhastet auf die derzeitige Frankenstärke zu reagieren. Die Pläne vieler Unternehmen, Mitarbeitende zu entlassen, Löhne zu kürzen oder Stellen ins Ausland zu verlagern, seien fragwürdig, heißt es in einer Medienmitteilung. Ob überhaupt Maßnahmen nötig seien, so kurz nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses, müsse sorgfältig abgeklärt werden. Als Mittel der Wahl hätten sich Kurzarbeit oder längere Arbeitszeiten bewährt. Immer mehr Menschen in der Schweiz treten der Sterbehilfeorganisation Exit bei. Wie Exit meldet, sind im letzten Jahr über 13.400 Menschen Mitglied des Vereins geworden, so viele wie noch nie. Zugenommen hat auch die Zahl der Freitodbegleitungen. Im letzten Jahr nahmen 583 Menschen die Hilfe von Exit in Anspruch, ein Viertel mehr als 2013. Der weltgrößte Personalvermittler Adecco profitiert davon, dass sich die Wirtschaft in Europa und den USA etwas erholt hat. Adecco konnte den Gewinn im letzten Jahr um 14% steigern auf 640 Millionen Euro. Der Umsatz lag bei 20 Milliarden und damit 4% höher als im Vorjahr. Japan hat der Opfer der Erdbeben, Tsunami und Atomkatastrophe von vor 4 Jahren gedacht. Bei einer zentralen Gedenkzeremonie in Tokio erinnerte der japanische Kaiser Akihito auch an das fortdauernde Leid der Evakuierten. Viele der betroffenen Menschen lebten bis zum heutigen Tag unter schwierigen Bedingungen. Um 14.46 Uhr Ortszeit, dem Zeitpunkt, an dem am 11. März 2011 ein schweres Erdbeben den Nordosten Japans heimsuchte, legte Japan eine Schweigeminute ein. Zum Sport. Der Schweizer Formel-1-Rennstall Sauber hat in Australien einen Gerichtsfall verloren. Geklagt hatte der letztjährige Ersatzfahrer Guido van der Garde. Er ist der Meinung, er habe mit Sauber einen gültigen Vertrag abgeschlossen, der ihm einen Startplatz für die Formel-1-Rennen dieses Jahres zusichert. Das Gericht in Melbourne sieht dies auch so. Somit erhält er das Recht, in dieser Saison in einem der beiden Sauber-Rennwagen zu fahren. Sauber allerdings gibt sich noch nicht geschlagen. Das Team hat Rekurs eingelegt. Die Formel-1-Saison beginnt am Sonntag. Und das Wetter. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Westen und im Süden scheint sogar meist die Sonne. Im Tessin sorgt der Nordföhn für 20 Grad und auch sonst ist es mild. Morgen dann gibt es im Flachland ein paar Wolken, aber ansonsten viel Sonne bei 9 bis 12 Grad. Im Wallis und im Tessin bis 16 Grad.
Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz ein Verbrechen begehen, die sollen also automatisch ausgeschafft werden, außer es handelt sich um einen schweren persönlichen Härtefall. Das hat der Nationalrat entschieden heute Vormittag und er ist damit gleicher Meinung wie der Ständerat. Die SVP, die ja die Initiative zur Abstimmung gebracht hat vor gut 4 Jahren, die ist aber überhaupt nicht zufrieden mit dem, wie der Nationalrat ihr Begehren nun umsetzen will. Nicoletta Cimino im Bundeshaus, was passt denn der SVP nicht?
Ja, die SVP ist empört, weil der Nationalrat auf die Linie des Ständerates umgeschwenkt ist. Noch vor einem Jahr hatte die Grosse Kammer ja eine sehr strenge Umsetzung der Ausschaffungsinitiative entschieden. Dann kam der Ständerat, der die sogenannte Härtefallklausel ins Spiel brachte. Ein Härtefall ist dann beispielsweise gegeben, wenn es sich beim Verurteilten um einen Secondo handelt, der in der Schweiz aufgewachsen ist und mit seinem Heimatland praktisch keine Verbindung hat. Oder zum Beispiel, wenn das Leben des Ausländers im Heimatland gefährdet werde. Mit so einer Härtefallklausel wäre die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative aber verträglich mit dem Völkerrecht. Und jetzt folgt also der Nationalrat dem Ständerat und will eben auch eine solche Härtefallklausel. Die SVP ist der Meinung, dass das nicht dem Volkswillen entspricht und dass das Stimmvolk das auch ganz klar zum Ausdruck gebracht hatte vor 4,5 Jahren mit dem Ja zur automatischen Ausschaffung von kriminellen Ausländern.
Und stimmt denn das? Ist diese Härtefallklausel das gleiche wie der Gegenvorschlag, den das Volk bei der Abstimmung 2010 ausdrücklich eben nicht wollte?
Für die SVP ist es das, für die anderen Parteien nicht. Im Gegenvorschlag des Bundesrates war eine Einzelfallprüfung drin. Das heißt also, jede einzelne Ausschaffung hätte geprüft werden müssen und wäre nicht automatisch erfolgt, so wie das im Initiativtext stand. Bei dem, was jetzt heute entschieden wurde, ist das nicht der Fall. Jetzt wäre es einfach so, dass in gewissen Ausnahmefällen eine Überprüfung stattfinden würde, eben ob es sich um einen Härtefall handelt oder nicht. Man kann ein Stück weit verstehen, dass die SVP hier verstimmt ist. Schließlich werden der automatischen Ausschaffung von kriminellen Ausländern ebenso die Zähne gezogen.
Wenn jetzt diese SVP-Ausschaffungsinitiative gemäß Parlament umgesetzt wird, wie viele Ausländer werden jedes Jahr ausgeschafft? Gibt es da Zahlen?
Da gibt es unterschiedliche Berechnungen, aber man geht von rund 5'000 zusätzlichen Ausschaffungen pro Jahr aus. Heute sind es ungefähr 500 Ausschaffungen im Jahr.
Und wenn man diese Härtefallklausel nicht hätte?
Dann sind es deutlich mehr. Da rechnet man mit rund 11'000 zusätzlichen Ausschaffungen krimineller Ausländer pro Jahr.
Was muss denn nun ein Ausländer angestellt haben, damit der ausgeschafft wird? Gehört ein Ladendiebstahl, wie man immer wieder hören und lesen konnte, dazu oder eben nicht?
Nein, ein einmaliger Ladendiebstahl gehört nicht dazu, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand in ein Haus einbricht und dabei Schmuck stiehlt, dann kann er tatsächlich ausgewiesen werden. Generell kann man sagen, das Parlament will bei den Delikten, die zu einer Ausschaffung führen, weitergehen, als das der Bundesrat möchte. Dieser ging von eher schweren Delikten aus, die eine Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten nach sich zogen. Jetzt würden auch kleinere Delikte zu einer Ausschaffung führen und explizit werden auch Delikte wie Genitalverstümmelung erwähnt und auch diverse Wirtschaftsdelikte.
Sie haben es gesagt, die SVP ist nicht zufrieden. Heißt das auch, sie wird den Entscheid des Parlaments nicht schlucken?
Ja, genau. Die SVP ist der Meinung, dass hier der Volkswille nicht akzeptiert wird. Sie will jetzt deshalb mit der Durchsetzungsinitiative erreichen, dass die Ausschaffungsinitiative sehr streng umgesetzt wird. Mit dieser Durchsetzungsinitiative würde ein Deliktekatalog nämlich auch fix in der Bundesverfassung festgeschrieben.
Das waren Einschätzungen live aus dem Bundeshaus von Inlandredaktorin Nicoletta Cimino. Und so geht's weiter bei uns. Von Milchkühen und Blutegeln, wenn der Ständerat über Verkehrsfinanzierung debattiert. Eine selbstbestimmte Generation wird alt, warum die Sterbehilfeorganisation Exit so viele neue Mitglieder wie noch nie vermeldet. Die alte Tante und ihr neuer Chef, der 52-jährige Eric Guier, verantwortet neu die Inhalte der Zeitung NZZ. Schließlich:
Wir wollen nicht, dass Scientology in unserem Quartier Fuß fasst. Wir wollen nicht, dass Scientology hier im Quartier Leute anspricht. Wir wollen nicht, dass Scientology hier unser Quartier unterwandert.
Doch Widerstand scheint zwecklos, Bericht aus Basel. Die Initiative läuft unter einem süffigen Titel, Milchkuh-Initiative. Dahinter steckt die Idee, dass das, was Autofahrer und Lastwagenchauffeure an den Bund bezahlen, diese auch vollständig für die Straße einsetzt, also für den Bau von Straßen und für die Beseitigung von Staus. Doch damit stoßen die Initianten, also die Automobilimporteure und Straßenverbände im Ständerat auf kein Gehör. Geraldine Eicher.
Kohleaugen, lange Wimpern und nützlich noch dazu. Die Milchkuh ist wahrlich ein sympathisches Tier. Doch mit einer Milchkuh habe die Initiative für eine faire Verkehrsfinanzierung nichts gemein, findet CVP-Ständerat Konrad Graber. Schließlich wolle die Initiative der Bundeskasse 1,5 Milliarden Franken entziehen. Kurz:
Es handelt sich um ein Kuckucksei. Ist das Ei einmal ausgebrütet, wird der Kuckuck andere Bereiche eines funktionierenden Staates aus dem Nest werfen.
Besser noch gefällt der Sozialdemokratin Anita Fetz die Verballhornung Blutegel-Initiative. Andererseits habe der Titel Milchkuh auch seine Berechtigung, weil eine Kuh auch fressen müsse. In diesem Falle seien dies Subventionen. Genau das passiere auf Kantons- und Gemeindeebene. Die Straße verschlinge Steuergelder.
Und zwar in gewaltiger Höhe. Der automobile Verkehr wird massiv subventioniert und alle, auch die, die kein Auto haben, bezahlen über ihre Steuern und subventionieren damit die Straßen.
Dass Straßenbenutzer unfair und über Gebühr zur Kasse gebeten würden, sei ergo ein Märchen. Nein, bei der Mineralölsteuer nicht, findet SVP-Ständerat Hannes Germann. Denn nur ein Drittel werde für Bau und Unterhalt der Straße eingesetzt.
Wo 75% des Verkehrs stattfinden, das erleben wir tagtäglich. Und uns da irgendwo durchwursten zu wollen, das finde ich nicht gut.
Und George Theiler von der FDP konstatiert, aus Geldmangel sei die Straße in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Deshalb sei es schlau, die Initiative mit dem geplanten Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds zu verknüpfen. Wie bei der Bahn will der Bundesrat mit diesem Fonds bei der Straße Unterhalt, Betrieb und Ausbau langfristig und solide finanzieren. Mit dieser Verknüpfung möchte George Theiler Kompromisse zugunsten der Straßenlobby und damit einen Rückzug der Initiative ermöglichen, denn
gewinnt die Milchkuh, haben wir dann finanzpolitisch einen ziemlichen Scherbenhaufen.
Warnt er. Kein undenkbarer Ausgang, sagen auch andere. Sie verweisen auf das Nein des Volks zur Erhöhung der Autobahnvignette und die künftig wegen der Energiewende und dem neuen Fonds möglichen Zusatzbelastungen für die Straßenbenutzer. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf aber ist dagegen, unterschiedliche Geschäfte zu verknüpfen. Das sei nicht sachgerecht und koste unnötig Zeit. Schon jetzt müsse gespart werden und nochmals 1,5 Milliarden mehr zu sparen, da blieben Landwirtschaft, Forschung, Bildung oder Verteidigung wohl nicht verschont.
Ich sage Ihnen das nicht, um zu drohen. Es ist reine Realität. Wir sprechen immer über die Milchkuh, die Gras frisst oder eben nicht Gras frisst. Ich kann Ihnen sagen, das Gras, das die Milchkuh frisst, das ist nicht Freelunch, das ist ziemlich kostspielig.
Und dieses Geldargument überzeugt im Ständerat. Er lehnt eine Verknüpfung und die Initiative selber ab.
Exit heißt aussteigen. Aussteigen aus dem Leben im Fall der gleichnamigen Sterbehilfeorganisation. Fast 600 Menschen haben letztes Jahr diesen Ausstieg gewählt und sind mit Exit aus dem Leben geschieden. Das sind 25% mehr als im Vorjahr. 86.000 Menschen sind Mitglied von Exit. Allein letztes Jahr sind über 13.000 dazugekommen, so viele wie noch nie in einem Jahr. Ich fragte den Altersforscher und Soziologen François Höpflinger, warum denn diese rekordhohe Zunahme?
Ja gut, das es gab ein verstärktes Medieninteresse an diesem Thema. Dann kommt sicherlich dazu, dass heute mehr Frauen und Männer ins höhere Alter kommen, auch mit entsprechenden Krankheiten, die selbstbestimmt autonom sind und die gelernt haben, selbstständig ihr Leben zu gestalten. Und dazu gehört zunehmend auch die selbstbestimmte Gestaltung des Sterbens.
Das heißt, die 68er-Generation, die wird jetzt alt, langsam aber sicher.
Zum Teil sind zum Teil sogar auch noch schon die Eltern der 68er oder die Kriegsgeneration, die schon aktiver ist als frühere Generationen. Das ist nicht nur allein die Babyboom-Generation, sondern schon die Vorgängergeneration, die sich jetzt hier stark engagieren.
Und diese Leute sagen, ich will den Zeitpunkt meines Todes selbst bestimmen?
Ja, zu einem gewissen Rahmen, also mindestens lange Sterbeprozesse verhindern. Also das haben wir auch bei Interviews, etwas qualitativen Interviews diskutiert, das ist schon ein Thema. Durch das Erleben eines langsamen Sterbens, zum Beispiel eines Elternteils, werden die nachkommenden Söhne und Töchter natürlich herausgefordert, sich zu überlegen, ob sie das nicht anders machen könnten. Und ich glaube, zu einem autonomen Alter gehört irgendwie heute auch ein selbstbestimmtes Sterben. Und was eben Leute nicht möchten, ist langsam dahindämmen oder langsam sterben. Also dass deshalb ist zum Beispiel Krebs im Endstadium eine zentrale Motivation oder Angst vor Demenz.
Wenn man jetzt die Verteilung anschaut, dann sieht man 3/5, also die Mehrheit der Exit-Mitglieder sind Frauen. Warum gibt es da diese Unterschiede zwischen Mann und Frau?
Ja, Frauen sind vielleicht als Angehörige stärker in Sterbeprozesse und Pflege engagiert und werden natürlich direkter und früher konfrontiert als Männer. Dann kommt dazu, dass mehr Frauen eine Verwitterung erleben und damit natürlich sozusagen allein sterben müssen. Und das führt auch zu einer Situation, dass hier Frauen zu diesem Thema wie sensibler angesprochen werden können als Männer. Männer stützen sich eher dann auf eine Partnerin ab.
Mit Blick auf diese Zahlen, die man jetzt hat, auf diese Neubeitritte auch, sagen Sie, das Tabu Sterbehilfe ist weg oder gibt es das Tabu noch?
Ja, es ist so, dass die aktive Sterbehilfe im eigentlichen Sinne ja nicht erlaubt ist, sondern was erlaubt ist, ist indirekt aktive Sterbehilfe. Also die Leute müssen selbst in der Lage sein, zu entscheiden. Und es ist interessant, dass natürlich die Schweiz, hier kommt ein neues Bild, also wir waren mal in London und es war interessant, dass wenn es ums Sterben geht in englischen Comedies, dann ist der Spruch, heißt heute, we are going to Switzerland. Das heißt, die Schweiz gilt in dieser Diskussion natürlich als Vorreiterland, aber auch als Land, wo man es von Ausland her klar beobachtet, was sind die ethischen Probleme, die sich damit ergeben können.
Das heißt, das Tabu ist da weg.
In vielen anderen Ländern ist das Tabu noch vorhanden, aber in der Schweiz ist es eher früher aufgebrochen als in anderen Ländern, weil man natürlich das ganze Sterben und auch Suizidalität nicht geregelt hat. Also es gibt noch viele Länder, wo zum Beispiel Selbsttötungsversuche strafbar sind.
Das sagt der Soziologe François Höpflinger im Rendezvous. Die Zeit 12:01. Nun ist also klar, wie er die Geschicke der Neuen Zürcher Zeitung künftig leiten wird. Es ist der 52-jährige Eric Guyer. Der neue Chefredakteur ist eine interne Lösung. Er leitete bisher die Auslandredaktion der NZZ. Es ist offensichtlich, 3 Monate nach dem missglückten Versuch, den Chef der Basler Zeitung Markus Somm einzusetzen, soll bei der NZZ jetzt wieder Ruhe einkehren. Medienredaktor Raphael von Matt.
So hatte sich das der NZZ-Verwaltungsrat nicht vorgestellt. Als er im Dezember NZZ-Chefredaktor Markus Spielmann durch Markus Somm ersetzen wollte, hakelte es Kritik. Somm, Chefredaktor der Basler Zeitung, war der NZZ-Redaktion und den freisinnigen Kreisen rund um die Neue Zürcher Zeitung zu blochernahe. Aufgeschreckt von der Protestwelle musste der Verwaltungsrat die Übung Somm abbrechen. Danach dauerte es ganze 3 Monate, bis der Nachfolger von Markus Spielmann bestimmt war. Mit Eric Guyer setzt der NZZ-Verwaltungsrat jetzt auf Kontinuität. Guyer, Jahrgang 62, arbeitet seit Jahrzehnten für die NZZ. Er war für die Zeitung bereits in jungen Jahren Korrespondent in der DDR, später in Russland und dann 10 Jahre lang im Vereinigten Deutschland. Seit Juli 2013 leitet er die NZZ-Auslandredaktion. Guyer gilt als guter Schreiber, als fundierter Journalist mit klar bürgerlicher Ausrichtung. In seinen Leitartikeln befasst er sich oft mit dem Thema Sicherheit. Er positioniert sich klar Amerika- und Israel-freundlich. Wie die meisten Zeitungen hat die NZZ in den vergangenen Jahren kontinuierlich Leser und Anzeigen verloren. Hauptaufgabe des neuen Chefredaktors ist es gemäß dem NZZ-Verwaltungsrat, hier wieder Wachstum zu schaffen. Dabei möchte die NZZ besonders online stärker werden. Nach dem Flop mit Markus Somm waren für den Posten des NZZ-Chefredaktors verschiedene interne Kandidaten im Rennen, darunter auch der Inlandchef. Dass nun der bisherige Leiter der Auslandredaktion neuer Chefredaktor wird, deutet auch darauf hin, dass die NZZ künftig noch stärker ihre internationale Ausrichtung betonen will. Ein Bereich, in dem sie sich von den anderen Schweizer Zeitungen abheben kann. Mit der Wahl Guyers kann auch die NZZ-Redaktion leben. Damit sollte die Unruhe vom Tisch sein, welche die Personalie Somm ausgelöst hatte.
Basel wird eines der Zentren der Scientologen. Die sektenähnliche Organisation baut in einem Basler Wohnquartier eine große Kirche, wie es sie weltweit nur an 39 anderen Orten gibt. Die Bauarbeiten an dieser Kirche sind schon weit fortgeschritten. Wann genau die Kirche Eröffnung feiert, ist unklar. Im Quartier regt sich jedenfalls Widerstand. Eine Gruppe von Anwohnern will den Scientologen zeigen, dass sie nicht willkommen sind. Patrick Künzle aus Basel.
Sie ist nicht zu übersehen, die neue Zentrale von Scientology im Basler Iselin-Quartier. Am Gebäude hängt schon jetzt vor der Eröffnung ein großes Kreuz, das nachts hell leuchtet. Rund 100 Scientologen sollen in Zukunft hier arbeiten, erklärt Patrick Schniedrig, Präsident von Scientology Basel.
Wir sind an den bestehenden Räumlichkeiten zu fest gewachsen. Also wir sind einfach da, wir haben zu wenig Platz, wir können nicht alle Dienstleistungen mehr erbringen. Vor allem war ein Bedürfnis, dass wir eine Veranstaltungshalle haben. Ganz wichtig, auch ein Informationszentrum. Wir werden immer gefragt, was macht ihr denn, wer seid ihr? Und wir haben jetzt am Eingang einen großen Stand eigentlich, wo die Leute sich informieren können und dann doch eine gewisse Vorstellung haben, wer wir sind und was wir sind. Und das haben wir hier gefunden.
Das 4000 Quadratmeter große Gebäude der neuen Scientology-Kirche ist derzeit eine Baustelle. Der Innenausbau erhält noch den Feinschliff. Wann die Eröffnung stattfindet, das ist noch unklar. Klar ist dafür, dass sich in der Nachbarschaft Widerstand regt. Eine kleine Gruppe von Anwohnern hat angekündigt, sie wolle die Eröffnungsfeier stören, mit allem, was Krach mache. Der Sprecher dieser Anwohner, Thomas Erlemann, begründet seinen Widerstand.
Wir wollen nicht, dass Scientology in unserem Quartier Fuß fasst. Wir wollen nicht, dass Scientology hier im Quartier Leute anspricht. Wir wollen nicht, dass Scientology hier unser Quartier unterwandert.
Aber nicht nur einige direkte Anwohner sind unglücklich über die neue Scientology-Kirche. Auch offizielle Quartiervertreter zeigen sich gegenüber den neuen Nachbarn skeptisch. Marcel Rünzi, Präsident des Quartiervereins.
Was wir zunächst vermeiden möchten, ist Straßenmissionierung. Wir wollen nicht, dass Leute auf der Straße angesprochen werden und da in dem Sinne, wenn man so will, belästigt werden.
Die Sorgen im Quartier, dass Scientology auf Missionstour gehen könnte, kommen nicht von ungefähr. Bis vor etwa 10 Jahren sprachen Scientologen in der Basler Innenstadt regelmäßig Passanten an. Scientology-Präsident Patrick Schniedrig verspricht jedoch, man wolle nicht im Quartier missionieren.
Definitiv nicht, sondern wir werden informieren. Die Leute wissen ja mittlerweile schon, wo wir sind. Und jetzt müssen sie noch herausfinden, wer wir sind und wie wir sind. Und da laden wir die Leute ein, die können sich das anschauen. Also ich werde jetzt nicht aktiv auf die Straße stehen oder irgendjemand da versuchen reinzuschleppen.
Dass die Scientologen mittlerweile zurückhaltender auftreten als noch vor einigen Jahren, das bestätigt der Basler Religionswissenschaftler Christoph Baumann. Er betreibt die unabhängige Informationsstelle zu religiösen Fragen Inforel und beobachtet Scientology als Organisation schon lange.
Sie ist ja seit rund 40 Jahren in Basel und hat da eine sehr große Entwicklung durchgemacht. Von der Pioniersituation zu einer etablierten Firma, Gemeinschaft, Kirche oder wie man es immer nennen will, hat sie den Weg geschafft.
Und aus diesem Grund plädiert der Religionswissenschaftler auch für einen unaufgeregten Umgang mit der neuen Scientology-Kirche in Basel. Man werde von ihr im Quartier vermutlich gar nicht viel merken. Das ändert jedoch nichts daran, dass Scientology eine umstrittene Organisation bleibt.
Das war Patrick Künzle aus Basel. Nachhören können Sie diesen Beitrag wie die ganze Sendung unter srf.ch/rendezvous. Und unsere Inhalte finden Sie auch auf unserer SRF-App fürs Smartphone. Und vor eins noch das da. Für Eishockey-Fans ist momentan die schönste Zeit des Jahres, der Saisonhöhepunkt mit den Playoffs. Für die Eishockey-Spieler ist das vermutlich auch die schönste Zeit des Jahres, gleichzeitig aber sicher auch die härteste, denn die Belastung ist höher und die Verletzungsgefahr auch. Doch wer sich jetzt verletzt, will weiterspielen, fast um jeden Preis. Lea Führer.
Schneller, härter und intensiver. Auf dem Eis wird mit allen Mitteln gekämpft, neben dem Eis da wird zu anderen Mitteln gegriffen, zu Schmerzmitteln und zwar zu solchen, die nicht auf der Dopingliste stehen. Schließlich will niemand den Saisonhöhepunkt verpassen. ZSC-Captain Matthias Seeger hat aber den Playoff-Auftakt verpasst und fällt aufgrund eines Armbruchs bis auf Weiteres aus. Doch auch er will so bald wie möglich wieder aufs Eis fällt.
Man probiert natürlich immer alles, um dem Team zu helfen. Und da ist es auch so, dass man natürlich auch mit Schmerzen spielt. Es gibt natürlich immer eine Grenze, aber die wird sicherlich weit hinausgeschoben.
So weit hinausgeschoben wie nur möglich, besonders in den Playoffs, auch wenn die Spieler fast jeden zweiten Abend im Einsatz stehen und die härtere Spielweise ihnen zusetzt. Diese Grenze lässt sich dank Schmerz- und entzündungshemmenden Mitteln noch weiter verschieben. Die Spieler haben jedoch ein Problem. Bei den Schmerzmitteln hat der Mannschaftsarzt das Sagen.
Der Spieler probiert sicherlich immer wieder, den Arzt zu fragen, ob er bitte spielen kann. Wenn ein Spieler den Finger gebrochen hat, was vielleicht schmerzhaft ist, aber wahrscheinlich keinen Folgeschaden bringen kann, dann ist es auch okay, wenn er uns das okay gibt zum Spielen. Ja, schlussendlich sind das überlegte Entscheidungen und die trifft der Arzt.
Und diese Entscheidungen bergen Konfliktpotenzial. Der Druck auf den Arzt sei nicht nur von Seiten der Spieler, sondern auch von Coach und Management des Clubs während den Playoffs besonders groß, sagt Sportarzt und ehemaliger Clubarzt des HC Davos, Beat Filiger. Die Behandlung mit Schmerzmitteln sei ein bewährtes Rezept.
Es ist sehr verbreitet, weil es natürlich ein Kontaktsport ist. Aus diesem Grund ist gerade in den intensiven Phasen eines Playoffs ist das ganz wichtig, dass diese Spieler erstens mal angeschaut werden. Wir müssen zuerst eine Diagnose haben und dann sagt man, ja, das tut dir jetzt 3 Tage weh und dann behandeln wir dich so lange mit diesem Schmerzmittel.
Das A und O sei aber, dass die Schmerzmittel nur über einen kurzen Zeitraum eingenommen werden.
Die Nebenwirkungen sind vor allem im Magen-Darm-Trakt lästig und können sogar schwerwiegend werden, weil der Magen verträgt diese vor allem Voltaren-ähnlichen Schmerzmittel sehr schlecht. Auf der anderen Seite gefährdet sich natürlich der Spieler auch, wenn er den Schmerz unterdrückt und damit die Alarmsymptome des Körpers nicht mehr wirken können.
Laut Beat Filiger gibt es heutzutage allerdings einen gemäßigteren Umgang mit Schmerzmitteln wie noch vor 20 Jahren. Es habe ein Umdenken stattgefunden, sagt auch ZSC Lions-Captain Matthias Seeger. Ein Schmerzmittel werde nämlich nicht mehr über längere Zeiträume verabreicht.
Es ist sicherlich nicht gesund, wenn wir diese Schmerzmittel über längere Zeit nehmen, aber das probieren wir auch zu vermeiden. Ich glaube, es ist an der Grenze, es ist noch ein gesundes Niveau.
Ein gesundes Niveau, zumindest aus Sicht der Eishockeyspieler und ihrer Betreuer.
Lea Führer über Schmerzmittel im Eishockey gehört im Rendezvous von Radio SRF. Gleich eins vor eins. Eritrea, auch Nordkorea von Afrika genannt, ist ein Land, das sich abschottet von der Welt. Trotzdem konnte unser Mann in und für Afrika, Patrick Wülser, das Land vor kurzem bereisen. Seine Eindrücke gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Isabel Meissen.
Der Nationalrat schwenkt um und möchte die Ausschaffungsinitiative nun doch mit einer Ausnahme für Härtefälle umsetzen. Er passt sich damit gegen den Willen der SVP dem Ständerat an. Unter anderem aus Angst vor Steuerausfällen empfiehlt der Ständerat die sogenannte Milchkuh-Initiative zur Ablehnung. Die Vorlage mit dem Namen «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» will die Einnahmen aus der Mineralölsteuer neu vollständig dem Straßenverkehr zuleiten. Der neue Chefredaktor der NZZ heißt Erik Guja und hat bisher das NZZ-Auslandressort geleitet. Er folgt auf Markus Spillmann, den die NZZ im Dezember abgesetzt hatte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.